SWR 2 Zeitgenossen.
Ich denke an den Raum, noch bevor ich an Bewegung denke. Ein frühes Zitat von Ihnen, Sascha Walz. Sie sind Tänzerin, Choreografin und Opernregisseurin, am 8. März 1963 in Karlsruhe geboren. Heute zählen Sie zu den bedeutendsten Persönlichkeiten im zeitgenössischen Tanz. Erste choreografische Arbeiten entstanden bereits in den 1980er Jahren. 1993 gründeten Sie zusammen mit Ihrem Mann Jochen Sandig die Kompanie Sascha Walz and Guests. Und zu einem Ihrer Markenzeichen wurde der Dialog mit Räumen. Sie ließen ihre Tänzer unter anderem im entkernten Palast der Republik in Berlin tanzen, im Park des Residenzschlosses in Ludwigsburg, im Jüdischen Museum in Berlin oder auch zur Eröffnung in der Elbphilharmonie in Hamburg. Sie selbst haben im Alter von 5 Jahren mit dem Tanzen angefangen und diese Leidenschaft verfolgen Sie bis heute. Ihr Vater war ja Architekt und Ihre Mutter Galeristin. War es Ihnen sozusagen in die Wiege gelegt, Künstlerin zu werden? Hatten Sie gar keine andere Chance?
Mein Traum als junges Mädchen und Jugendliche war eigentlich, bildende Kunst zu studieren. Und ich hatte schon seit ich 5 war Tanzunterricht und hatte eine Freundin, die in Freiburg schon studierte zu dem Zeitpunkt. Und die, da gab es Workshops, unterschiedliche experimentelle Tanzworkshops. Und da hat sie mich mal drauf aufmerksam gemacht. Und da habe ich ungefähr mit 15 Workshop gemacht und dort dann erst die Entscheidung eigentlich gefällt, dass ich tanzen möchte, obwohl ich schon so viel unterschiedliche Stile ausprobiert hatte. Aber das war ein zeitgenössischer Tanz und das war eine sehr, sehr experimentelle Form des Tanzes. Und das war dann plötzlich die künstlerische Form, in der ich mich tatsächlich ausdrücken wollte.
Ihren ersten Tanzunterricht hatten Sie aber bei Waltraud Kornhaas in Karlsruhe. Das war eine Schülerin von Mary Wickman und sie unterrichtete Ausdruckstanz, das heißt nicht das klassische Ballett. Erinnern Sie sich an diese ersten Schnupperschritte? Da waren Sie ja wirklich noch sehr klein in Ihrem Tanzleben.
Ja, also ich erinnere mich sehr gut an Waltraud Kornhaas und ich glaube, das war auch eine wichtige Erfahrung für mich. Und das ganze Ambiente ihres Studios, was eigentlich ihre Wohnung war. Und einen Raum hatte sie eben als Studio ausgebaut. Und man zog sich aber in ihrem, ja, das ist so eine Art Wohnzimmer um. Und sie war verheiratet auch mit einem ganz bekannten Karlsruher Maler. Und da hingen also überall auch Gemälde und viele Porträts auch von ihr. Und sie hat sehr viel geraucht. Also in den Pausen hat sie immer geraucht. Jetzt kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ne? Da kommen die Kinder zum Tanzunterricht und die Tanzlehrerin raucht. Aber ja, das war in den Anfang 70er Jahren. An den Unterricht erinnere ich mich, ja, es gab so eine ganz einfache, klassische Einführung, wo man eigentlich an der Stange steht. Und dann hat sie sehr viel im Raum gemacht, also frei. Und sie hatte so einen ganz kleinen Plattenspieler und da gab es dann so Singles. Unterschiedliche Musik, ich glaube hauptsächlich Klassik. Und dazu wurde dann auch improvisiert und es gab aber auch so akrobatische Elemente. Also es war sehr spielerisch natürlich. Aber ich glaube, es hat mich geprägt, dass man so eine Freiheit hat auch. Also es war nicht das klassische Ballett mit der strikten Form. Ich habe dann später Graham-Unterricht genommen und dann auch klassisches Ballett. Und weil es mir dann doch immer wichtiger wurde. Aber da war überhaupt nicht der Wunsch, dass ich das beruflich machen möchte. Also diese Freiheit des Ausdrucks, das war mir tatsächlich schon sehr früh wichtig.
Das ist ja auch was im Malen, sage ich mal, sehr besonders ist, diese Freiheit eben, sich bildnerisch auszudrücken. Und Sie haben ja vorhin gesagt, Sie wären auch gerne Künstlerin geworden. Also vielleicht bildende Künstlerinnen haben auch sehr gerne gemalt. Und Ihre Mutter, habe ich gelesen, hat auch quasi wöchentlich das Haus umdekoriert. Das hat Sie wahrscheinlich auch nachhaltig geprägt.
Das Außergewöhnliche in der Galerie meiner Mutter war eigentlich, dass es auch unser Lebensraum war. Also es war unser Zuhause und es gab also den öffentlichen Raum und es gab dann die Privaträume, also das Zimmer, in dem man sich dann zurückziehen konnte. Aber so war die Grenze zwischen der Kunst und dem öffentlichen Raum sehr, sehr fließend. Also da kamen dann die Leute, tagsüber haben sich die Exponate oder was auch immer sie gerade ausgestellt hat, manchmal bildende Kunst, manchmal aber auch Schmuck oder in späterer Zeit hat sie dann auch Antiquitäten ausgestellt. Ich habe das eigentlich eher als unangenehm empfunden. Also als Kind und Jugendliche, glaube ich, möchte man ja eigentlich lieber vielleicht seinen privaten Raum und auch so diese Sicherheit, dass etwas an einem Ort ist. Also diese permanente Bewegung und Unruhe, die hat mich eher irritiert, muss ich sagen. Aber das war natürlich auch sehr lebendig und es gab viel Einflüsse und Künstler, die zu Besuch kamen.
Sie haben 4 Geschwister und wie haben denn Ihre Eltern reagiert, als Sie ihnen gesagt haben, dass Sie, also dass klar war, dass Sie tanzen wollen, Künstlerin werden und zwar nicht nur als Hobby?
Ich habe vor allem mit meiner Mutter diskutiert, die war eher so ein bisschen zögerlich und meinte, ja, was passiert, wenn du dich verletzt, wenn du nicht mehr tanzen kannst, dann hast du keine Sicherheit und willst du nicht lieber Geschichte studieren? Also das war eher so ihr Traum. Also und ich habe dann einen Lehrer eingeladen und habe einen Workshop organisiert in Karlsruhe und habe ihn dann meinen Eltern vorgestellt, dass er quasi ein Wort für mich einlegt. Und ich glaube, das hat auch tatsächlich funktioniert. Also auch diese, ja, die Ermutigung, dass ich Talent habe. Also dass es von jemandem nochmal festgestellt wurde, professionell.
Nach Ihrem Abitur sind Sie dann auch nach Amsterdam gegangen und dann auch noch nach New York für eine Weiterbildung und waren da außerdem auch in verschiedenen Kompanien engagiert. In der Zeit sind auch schon erste Choreografien entstanden. Sie hießen zum Beispiel Das Meer in mir, Goldstaub oder Schwarze Sirene. Was war Ihnen damals wichtig bei Ihren choreografischen Umsetzungen? Wenn man so anfängt, hat man ja auch noch mal vielleicht ganz andere Visionen und es ist auch noch nicht vielleicht so von äußeren Einflüssen gesteuert, sag ich mal.
Ja, die frühen Stücke waren schon sehr theatral und eigentlich auch hatten eine Narration und ein Thema. Also eigentlich die Form war, denke ich, ja, da habe ich noch gesucht. Aber ich habe zum Beispiel ein Stück gemacht über Leni Riefenstahl und habe untersucht, ihre Verbindung zum Nationalsozialismus oder das kritisch zu betrachten. Also es waren eigentlich immer so thematische Stücke. Und interessanterweise habe ich auch nicht mit Soloarbeiten begonnen, sondern es waren immer gleich Gruppenstücke. Also ich habe dann Freunde, Studierende gefragt oder Menschen, mit denen ich schon zusammen gearbeitet hatte, Lichtdesigner. Also ich habe das schon sehr früh, sehr professionell aufgezogen, habe auch schon in Amsterdam auch Förderung bekommen. Also da war eigentlich schon das Fundament eigentlich gelegt, auch meiner Sprache, so zwischen Bewegung und Theater, also Tanztheater will ich jetzt auch nicht sagen, aber trotzdem die thematische Herangehensweise gab es schon damals.
Sie hören die Tänzerin, Choreografin und Opernregisseurin Sascha Walz in den SWR 2 Zeitgenossen. Ihre Laufbahn ging quasi nahtlos weiter. 1992 mit einem Stipendium in Berlin, Künstlerhaus Bethanien waren Sie Artist in Residence und zu der Zeit eigentlich noch relativ unbekannt. Dann kam 1993 die Travelogue-Trilogie, unter anderem mit dem Stück 20-8 heraus. Das spielt in einer WG-Küche. Und das Werk gilt bei vielen Tanzwissenschaftlern und Tanzkritikern als ihr Durchbruch. Was war Ihr Ansatz? Sie haben ja eigentlich aus Ihrem Leben erzählt, oder?
Ja, das waren, ich würde sagen, so in die Periode der sozialrealistischen Stücke. Und eigentlich ein Zusammenleben von jungen Menschen auf engem Raum und die Diskussionen und die Kämpfe, die Auseinandersetzungen oder auch die Liebe oder die Leidenschaft wurden da verhandelt. Und Travelogue 20-8, so ist ja der Titel, war also der erste Teil einer Trilogie. Und die Gruppe, die ich damit eigentlich gründete, waren eigentlich Künstler, mit denen ich vorher schon in Kontakt war und mit denen ich in dieser Zeit im Künstlerhaus Bethanien Experimente gemacht habe. Und diese Kerngruppe, Takako Suzuki und Nasser Martin Gusee, das mit diesen 2 Tänzern habe ich dann 3 weitere Stücke gemacht und Takako Suzuki hat bis, also arbeitet eigentlich immer noch mit mir, jetzt nicht mehr fest, aber hat wirklich in 20 Stücken mitgetanzt. Also es war eine sehr, sehr wichtige Begegnung und eine sehr lange und tiefe Künstlerfreundschaft.
Da baut man dann wahrscheinlich auch viel aufeinander auf, wenn man sich so gut kennt und auch weiß, wie die Anfänge sind. Das ist ja so wie alte Freundschaften. Da sieht man sich 20 Jahre nicht und trifft sich und eigentlich kann man sich genau wieder da unterhalten, wo man damals aufgehört hat.
Ja, man versteht natürlich die Sprache, man versteht das Universum, wo ich als Künstlerin und am Anfang habe ich ja auch selbst getanzt. Da war natürlich die Beziehung noch enger, aber auch konfliktbelasteter, weil ich war auf der einen Seite war ich der Partner oder die Partnerin, Und dann war ich gleich wieder draußen und die Choreografin hat dann gesagt, nee, so geht's nicht, so darf es nicht und hier müssen wir verändern. Das war auch Konfliktpotenzial und da war ich sehr froh, als ich dann 97 bin ich den Schritt gegangen, nur Choreografie zu machen, eigentlich gezwungenermaßen, weil ich schwanger wurde und dann nicht auf der Bühne stehen konnte. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist eigentlich viel klarer, sowohl das Verhältnis mit den Tänzern, als auch verstehe ich viele dramaturgische Probleme besser, wenn ich sie von außen nur betrachte, als wenn ich tanze. Und dann merkt man manchmal, wenn irgendwas nicht stimmig ist, aber vielleicht ist man auch zu verliebt in das, was man macht in dem Moment und kann dann keinen Abstand nehmen dazu. Also das war eigentlich eine Befreiung, nach außen zu treten.
Vielleicht kommen wir noch kurz auf die Allee der Kosmonauten zu sprechen. Das gehört dann auch, wie Sie so sagen, in diese Reihe der sozialkritischen, sozialgesellschaftlich orientierten Werke. Für dieses Werk haben Sie auch selbst Interviews geführt und mit Familien aus den Plattenbausiedlungen in Marzahn. Worum ging es Ihnen da? Wollten Sie da wirklich Tanz als Element verwenden, um soziale Verhältnisse darzustellen?
Ja, so kann man das darstellen. Also ich glaube, ich hatte nach der Travelogue-Trilogie das Gefühl, dass ich mich ein bisschen in meinem eigenen Kreis, in diesem Künstler-Bubble, ich habe mich wohl eingeengt gefühlt und wollte größere gesellschaftliche Aspekte berühren und mich auch anders herausfordern. Und zu der Zeit, das war ja 96, habe ich die Interviews geführt, das war Berlin erst der Beginn, dass diese Stadt zusammenwuchs, langsam, langsam und mit großen auch, ja, es gab schon auch sehr viel Ablehnung. Also die Interviews waren überhaupt nicht einfach, überhaupt mit den Menschen zu reden, weil die haben gleich gesagt, ja, du kommst aus dem Westen, okay, nee, danke, Tür zu. Und das war erstmal so eine Überzeugungsarbeit, dass sie sich überhaupt mit mir unterhalten und teilen ihre Perspektive. Und das war auch was sehr Intimes. Sie haben mich ja in ihre Wohnungen gelassen. Ich habe Videoaufnahmen gemacht mit einem Videokünstler aus New York, Elliot Kaplan. Und dieses dokumentarische Material wurde dann auch auf der Bühne gezeigt. Also das war eine sehr intime eigentlich Begegnung mit den Menschen. Und ich wollte tatsächlich mehr über die Gesellschaft und über die Probleme, die wir auch zu dem Zeitpunkt hatten und eigentlich auch immer noch. Also wir haben immer noch mit den Wehen dieses Getrenntseins auch zu tun.
Das war damals ja ein ganz neuer Ansatz, also die Verbindung von sozialer Recherche und Tanz. Und der Tanz ist ja so eigentlich auch zum Gedächtnis geworden von räumlichen, sozialen Strukturen. Man kann das Stück zeigen und dann hat man einen künstlerischen Spiegel von der Situation in den Plattenbausiedlungen sozusagen. Ja.
Das ist eigentlich ein Porträt einer Familie und die leben zusammen in, ja auch, es ist eben da, es ist ein Wohnzimmer, was wir sehen. Also es spielt alles um ein Sofa und einen Couchtisch eigentlich.
Das war auch der Innenraum. Bei sehr vielen Choreografen steht ja die Musikauswahl am Anfang jedes Stücks. Bei Ihnen, das haben Sie mal vor vielen Jahren in einem Interview gesagt, stehen Räume ganz am Anfang und sind die Basis Ihrer Arbeit. Also vielleicht eben diese erwähnten Alltagsräume bis hin zu diesen großen Bauwerken, die Sie bespielen, die Sophienseele in Berlin, das Radialsystem, das Jüdische Museum in Berlin. Und jeder Ort für sich hat ja ganz andere Voraussetzungen und Möglichkeiten und Außenblicke, also Blicke in eine andere Richtung und andere Wände. Welche Rolle spielen für Sie die Orte, in denen oder an denen Sie choreografieren?
Ja, für mich ist die Begrenzung des Raumes wichtig, weil die zeichnen ja schon auf, wohin der Weg geht. Also im Theater hat man den leeren Raum und der wird immer gefüllt und verändert durch das Bühnenbild. Und zum Beispiel die Faszination mit Architektur ist eigentlich, dass man da nichts mehr verändern kann, dass es bestimmt ist, dass die Begrenzung tatsächlich definitiv ist. Oft waren eben, wie wir schon besprochen haben, diese Räume die Basis auch für Erzählungen, die also einen Kontext bieten, einen sozialen oder einen politischen Kontext. Und daraus entwickelt sich dann die Geschichte oder werden die Charaktere entwickelt. Also es sind eigentlich zwei unterschiedliche Wege. Wenn ich Architektur bearbeite, ist der Prozess, denke ich, sehr anders. Aber auch da gibt es zum Beispiel den historischen Kontext. Also ob jetzt beim Maxi in Rom, das war zum Beispiel ein Gefängnis und da wurden auf dem Hof wurden zum Beispiel viele Menschen erschossen. Also da hat man einen geschichtlichen Kontext, den ich dann auch bearbeite. Oder Jüdisches Museum, da hat man natürlich die Thematik vor Augen und damit setze ich mich dann auseinander auch. Es ist nicht nur die Architektur, also nicht der kalte Stein allein, sondern auch den historischen Zusammenhang, der wichtig wird und der mich auch inspiriert. Also es sind immer auch die Suche nach Themen.
Im Jahr 2000 haben Sie Ihre Choreografie Körper inszeniert. Das war damals in der Berliner Schaubühne. Und seit der Entstehung des Stücks wird es immer noch aufgeführt. Und der Name des Stücks Körper ist auch Programm gewesen, oder?
Ja, das war tatsächlich ein absoluter Neuanfang, sowohl an der Schaubühne natürlich, in der künstlerischen Leitung zusammen mit Thomas Ostermeier, Jens Hilje und Jochen Sandig. Die Verbindung von Tanz und Theater, also einen vormaligen Tempel des Sprechtheaters, wird eröffnet mit Tanz. Das war schon auch ein Statement. Und ich hatte den Traum, den Raum so nackt und so bloß zu zeigen, wie ich den Körper der Tänzer oder der Tänzerinnen zeigen wollte. Also er war bis auf seine Grundmauern, also bis auf den Beton, leergeräumt. Das Thema hört man schon im Titel. Das war eine Untersuchung des Körpers, also unseres materiellen Körpers. Was sind wir? Ich habe das genannt Körpersysteme, habe den Körper quasi seziert in seiner einzelnen Funktionsweisen und Bestandteile und wollte die Erfahrung für das Publikum so machen, dass er sich quasi gespiegelt fühlt, in seiner Physis auch. Also, dass man wirklich da sitzt und seinen Körper spürt. Und auch radikal und nicht verschönen, also nicht irgendwie schmeicheln, sondern den Schutz eigentlich wegziehen. Also eigentlich die Möglichkeiten und das Potenzial auch unseres Körpers zeigen. Also es gibt zum Beispiel das größte Organ ist ja die Haut und die Elastizität der Haut, die wir ja auch zum Beispiel in der Schwangerschaft erleben. Ja, wie können wir uns wandeln, wir Frauen, die wir diese Möglichkeit haben? Das ist ja auch ein Schatz. Das habe ich sichtbar gemacht, indem wir an der Haut manipuliert haben und den Körper hochgezogen haben oder getragen haben und so sozusagen ausgelotet. Was sind die Möglichkeiten und was sind auch die Grenzen des Körpers?
Und es ging auch nicht nur darum, das Ideale zu zeigen, ne? Die Idee ist auch, also das Schöne zu zeigen, aber auch das Hässliche vielleicht oder das Ungewöhnliche. Mich erinnern Ausschnitte darin immer so an Rodins Höllentor tatsächlich. Also dieses Skulpturale. Hat Sie das interessiert? So Bildhauerei? Spielte das irgendwann mal eine Rolle? Also viele Momente haben wirklich was Skulpturales.
Dadurch, dass der Körper so im Zentrum war, entschied ich mich auch, viel weniger Kostüme zu haben und die Kostüme möglichst abstrakt zu haben. Also, dass man eigentlich keine historische Zuordnung hat oder auch soziale Zuordnung. Und so gab es auch sehr viele Teile, wo der Körper nackt war. Und dadurch verstärkt dieser skulpturale Aspekt. Auch habe ich sehr unterschiedlich mit der Zeit gearbeitet. Also es gibt so Verlangsamungen auch und Körperkonstellationen, wo verschiedene Tänzer zusammenkommen und verharren. Ich wollte eigentlich den Blick eines Arztes haben, aber ein künstlerischer Blick. Aber ihn auch nicht, ja, ihn nicht verschleiern.
Studien zu Körper sind ja im noch leerstehenden Jüdischen Museum von Daniel Liebeskind entstanden und dieser wiederum hat die Wohnorte von Holocaust-Opfern in seine Architektur einfließen lassen. Inwiefern gibt es da eine Korrespondenz des Tanzes, der Körper zur Architektur und auch zur Geschichte? Das ist ja immer wieder ein Moment, was in Ihrem Werk immer wieder kommt, dass Sie diese Korrespondenzen auch haben, also dass immer noch der zweite Gedanke hinten dran steht.
Ja, die Recherche im Jüdischen Museum war tatsächlich dann eine Auseinandersetzung mit dem Holocaust und für mich auch wirklich eine große Herausforderung, wie kann ich mit dem Körper diesen Horror auch sichtbar machen. Körper hat eine große schwarze Wand, eine große Vertikale, in der ein Glas eingelassen ist, in der eine Art Vitrine ist. Und ungefähr nach dem zweiten Drittel fällt diese Wand und es gibt eine horizontale. Und da gibt es tatsächlich viele Anklänge an die Arbeit im Jüdischen Museum und auch Auseinandersetzung mit dem Tod und auch, ich würde sagen, so die Bilder, die wir auch unser Körpergedächtnis, was wir, die Bilder, die wir mit uns tragen, auch des Krieges, oder auch der Konzentrationslager, die sind uns ja eingeprägt in unserem kollektiven Gedächtnis.
Sie haben auch das neue Museum in Berlin eröffnet mit 70 Tänzerinnen und Tänzern, wenn ich mich recht erinnere. Und damit diesen langjährigen Umbau des Architekten David Chipperfield mit einem spektakulären Tanzstück in Szene gesetzt. Was hat Sie da fasziniert? Das ist ja wiederum ein ganz anderes Gebäude.
Die Konzeption war eigentlich, das Publikum durch dieses Gebäude zu führen und sie über den Tanz daran teilzuhaben, was in der Zukunft eigentlich kommen wird an Exponaten. Also ich wusste schon die Programmation. Ich habe mich zum Beispiel von ägyptischen Trauerritualen inspirieren lassen für die Nofretete, den Nofretete-Raum, wo zwei Tänzerinnen dann ganz unterschiedliche, selbstentwickelte Rituale, die inspiriert waren aus dem, was ich gelesen hatte über Ägypten. Aber wir haben keine Exponate gesehen. Wir haben die Körper lebendig gesehen. Es war, als ob wir dem Gebäude irgendwie den Geist einhauchen. Also ich würde sagen, jede Auseinandersetzung mit einem Gebäude hat mich thematisch weitergebracht.
Sascha Walz, Sie stehen für den modernen Tanz, für die Erkundung von Räumen, für Körper, die Sie auf der Bühne zeigen, für den Dialog auch mit anderen Tänzern und Künsten. Und Sie stehen auch für die Oper. Dido und Aeneas haben Sie zum Beispiel in ein Aquarium verlegt. Ein Wassertanztheater ist entstanden, wenn ich das jetzt mal so runterbrechen kann. Purcells einzige echte Oper. Es heißt auch, also man sagt, Sie haben die choreografische Oper erfunden, also ein neues Genre. Was verstehen Sie selbst darunter?
Als ich begann, Opern zu inszenieren, stand mir so als Vision vor Augen, diese Hierarchien, diese starren Hierarchien, die es in der Oper gibt, aufzubrechen. Also zwischen dem Dirigenten, dem Orchester, den Solisten und dem Chor und ganz am Ende den Tänzern. Und einen großen Kollektivkörper zu schaffen, der die Erzählung trägt. Also nicht der Tanz, der nur für die Tänze als Zwischenspiel für etwas Unterhaltung sorgt, sondern dass der Tanz auch erzählerisch die Dramaturgie wirklich trägt und die Charaktere zeichnet. Der Weg dahin war eigentlich, dass ich sowohl Solisten als auch Tänzer habe, also es wurde gedoppelt, jede Figur. Und der Chor war eigentlich wie die Tänzer auch physisch sehr aktiv. Und so konnte ich auch große kollektive Szenen entwickeln, was auch wirklich spannend war, was mich auch sehr interessiert hat. Also wenn man verfolgt die Stücke, die wir jetzt gerade untersucht haben, so gibt es immer mehr diese Suche nach dem Kollektiv und nach Kollektivkörpern und auch neue Körperbilder darüber zu entwickeln.
Das haben Sie auch bei der Uraufführung von Mazzucato gemacht, bei der Oper, die habe ich in Brüssel damals gesehen. Da hingen auch die Tänzerinnen und Tänzer, die Opernsängerinnen und Opern an einem riesigen Netz auf der Bühne und jeder hat eigentlich so auch den anderen Part übernommen. Auch die Operntänzer haben Tanzbewegungen gemacht. Also das war schon, wie sagen, wirklich so ein kollektives Erlebnis, ja, wie sie alle da in diesem riesigen Netz auf der Bühne vor einem hingen.
Ja, also ich glaube, bei Mazzucato habe ich das dann noch mal ein bisschen weiterentwickelt, weil ich da so fantastische Solistinnen hatte auch, die tatsächlich sehr komplexe Choreografien tanzen konnten, sodass diese Grenze zwischen Tänzer und Sänger eigentlich fast aufgelöst war. Am Anfang war es so, dass die Sänger sich bewegt haben, aber dann bin ich dahin gekommen, dass tatsächlich auch die Tänzer sangen. Also das war mir auch wichtig, dass da irgendwie noch mehr das Ganze verschmilzt.
Welche Rolle spielt die Musik bei Ihnen?
Natürlich habe ich die Musik bei den Opern ausgesucht, dass ich, ich liebe Barockmusik, aber ich bin sehr, sehr offen in dem ganzen Repertoire. Also Mazzucato ist eine zeitgenössische Oper und wurde tatsächlich original geschrieben. Toshio Hosokawa hat es geschrieben. Es war ein langer Prozess, ein gemeinsamer Prozess. Und das gehört eigentlich so zu den befriedigsten Momenten in meiner Laufbahn, wenn ich mit Künstlern tatsächlich etwas gemeinsam kreiere.
Proben- und Aufführungsort der Kompanie Sascha Walz and Guests ist das Radialsystem in Berlin, am Wasser gelegen, ganz zentral, wahrscheinlich auch besonders inspirierend. Ihre Kompanie ist aber nicht nur in Berlin präsent, sondern eben auch mit Gastspielen unterwegs, überall, unter anderem auch in Paris. Da waren Sie ja schon lange, bevor Sie in Deutschland sozusagen als Star wahrgenommen wurden, waren Sie in Paris, wurden Sie schon immer verehrt und haben da auch zum 100-Jährigen von Sacre die Inszenierung vorgenommen in Paris. Das war schon was Besonderes auch, oder?
Ja, Sacre du Printemps von Stravinsky wurde uraufgeführt im Theater Champs-Élysées in Paris und ich hatte sozusagen den Auftrag, eine neue Version für diese Feier zu gestalten Und das war insofern eine interessante Kombination, weil ich es für das Mariinsky-Ballett entwickelt habe und dann mit diesem Ensemble im Théâtre Champs-Élysées aufgeführt habe. Und danach hat meine Kompanie das übernommen. Das war natürlich eine große Herausforderung, weil das ist so ein Meilenstein der Musikgeschichte, aber auch des Tanzes. Nijinsky hat ja damit auch so eine ganz radikale Choreografie gemacht, obwohl man eigentlich nicht ganz genau weiß, wie es war. Es wurde zwar rekonstruiert, aber man weiß eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, wenn ich den Auftrag nicht bekommen hätte, hätte ich es mir nicht selbst ausgewählt, weil ich dazu große Hochachtung auch gehabt hätte und ich mich nicht unbedingt an diesen großen Klassikern abarbeiten muss. Aber ich habe eine Neuversion nochmal erarbeitet, auch mit Distanz, weil ich das so auch bemerkenswert fand für diese Zeit, die wir durchgemacht haben. Das war eigentlich wie ein Sacre. Und ich habe das so intensiv erlebt, weil wir da auch so viel in der Natur waren. Das war eine Zeit des Opfers.
In Ihren neueren Choreografien wie Kreatur oder Exodus etwa gehen Sie unter anderem auf die Flüchtlingsproblematik ein. Jedenfalls habe ich das so gesehen. Gesellschaftliche Differenzen haben auch wieder eine Rolle gespielt. Sie zeigen Bilder, die an die Fantasie von Hieronymus Bosch erinnern. Das ist alles mit einbezogen und es hebt auch so ein bisschen die materiellen Räume auf. Also man ist, der Zuschauer ist Teil der Inszenierung, geht auch mit rum. Das ist ja auch immer Element bei Ihnen. Manchmal kriegt man auch keine Luft und braucht einen Fächer. Es war vor Corona, muss man dazu sagen. Welche Rolle spielt die Utopie bei solchen Werken?
Ja, Exodus ist ein sehr dystopisches Werk und vielleicht Kreatur auch. Also das sind Stücke, wo ich mich mit unserer jetzigen Situation auseinandersetze. Und 2015 habe ich ein Festival gegründet, das heißt Zuhören, was in direkter Reaktion war auf die Flüchtlingskrise und wo ich einen Ort schaffen wollte, wo wir neue Begegnungsorte auch für Geflüchtete und für Initiativen einrichten wollte und auch ein Ort, wo die Kunst aufbricht und sich in sozialen Diskurs begibt. Eigentlich aus dieser Erfahrung heraus ist, würde ich sagen, auch Exodus entstanden. Also wie gehen wir mit unseren Grenzen um? Dieses Stück ist jetzt undenkbar. Also es gibt eine Szene, wo eine ganze Gruppe in einem Glaskasten quasi wie eingesperrt ist. Also es gibt da Assoziationen. Also ich habe das eigentlich so gegenübergestellt. Auf der einen Seite diese Isolation und auch die Enge. Man kann an Flüchtlingslager oder an Situationen, wie Menschen transportiert werden, von ihren Herkunftsländern. Da gibt es ja furchtbare Aufnahmen, also die man kaum ertragen kann, in welchen Situationen die Menschen aus ihren Herkunftsländern nach Deutschland oder wo auch immer einwandern. Aber das gegenübergestellt mit unserer Lebenslust oder auch unserem übersteigerten Feierbedürfnis in der Gesellschaft, also der Hedonismus auf der anderen Seite, also das ist eine Partygesellschaft auch. Und da ist dann eine Partyszene in diesem Kubus auch, wo wir auch das Publikum dazu eingeladen haben. Also da haben auch mehrere Leute mit uns mitgetanzt. Völlig undenkbar jetzt, ja. Während Corona, ja.
Es saßen ja auch alle, es ging ja auch mehrere Stunden, es saßen alle auf engem Raum. Und die Tänzer liefen und mitten durch.
Ja, und das Publikum hat mitgetanzt auf der ganzen Bühne. Also auch so eine Entgrenzung auch, denn auch, ich glaube, dieses exzessive Tanzen ist auch eine Entgrenzung. Dieses Stück kann ich im Moment auf jeden Fall nicht aufführen, leider. Was nochmal besonders war für mich in Exodus ist, dass wir das Radialsystem wieder auch ganz leer bespielt haben. Also ich habe immer so Perioden, wo ich dann die Orte, die ich bearbeite, so ganz roh und ganz leer und in Bewegung auch bespielt. Also die Auseinandersetzung mit den Räumen, die bleibt bestehen und ich wähle nur etwas aus, was mich wirklich ganz, ganz stark fasziniert. Und es tritt irgendwas dann in mein Leben und quasi ruft nach Inszenierung.
Und die Inszenierung funktioniert ja nicht ohne sehr gute Tänzer. Was muss für Sie eine Tänzerin oder ein Tänzer mitbringen, um in die Kompanie aufgenommen zu werden? Bei klassischen Kompanien ist das oft das ideale Körpermaß, spezielles Aussehen, sage ich auch mal. Aber im modernen, im zeitgenössischen Tanz ist das anders. Muss es immer der beste Tänzer sein von der Technik oder spielen da auch andere Kriterien eine Rolle, um bei Sascha Wals and Guests in die Company zu kommen?
Ich würde sagen, dass die Persönlichkeit sehr wichtig ist. Also natürlich finde ich gut, wenn jemand also so eine Technik hat und natürlich erhöht es die Expressivität. Je mehr Technik er hat, je mehr Handwerk er hat, desto mehr kann er ausdrücken. Zum Beispiel Takako Suzuki kam aus dem Butoh und hat eigentlich erst Design studiert und hatte so eine ganz spannende Herangehensweise, einen ganz spannenden Blick auf den Körper auch. Und das finde ich auch inspirierend und mich dann da zu reiben. Und ich finde auch so ganz unterschiedliche Menschen interessant. Also oft sind es auch so ganz persönliche Verbindungen, also dass mich jemand fasziniert. Es ist eigentlich ein bisschen, dass man sich verliebt.
Wie ist es bei Ihnen selbst? Haben Sie Vorbilder? Nach dem Tod von Pina Bausch 2009 gab es nur noch Sascha Wals, in Anführungszeichen. Haben Sie sich selbst da in der Verbindung gesehen zu Pina Bausch? Sie macht ja eigentlich Tanztheater, eigentlich was völlig anderes. Aber es gibt nun mal nicht so viele berühmte Choreografinnen.
Pina Bausch ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Figur, denke ich, für den zeitgenössischen Tanz überhaupt und auch für das Theater. Also ich glaube, ihre Technik, wie sie Theater und auch zum Teil Theaterstücke aufgebrochen hat oder auch Opern, sie hat ja auch Opern inszeniert, waren absolut revolutionär. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich nicht so immer in der Verbindung gesehen habe, obwohl ich theatrale Aspekte in meiner Arbeit habe, aber die Herangehensweise ist sehr anders und auch wie ich mit dem Körper arbeite, ist anders, obwohl ich auch mit vielen Tänzern arbeite, die auch in der Folkwang-Schule studiert haben. Aber ich bin eigentlich stärker geprägt durch die amerikanische Postmoderne und auch diesen ganzen experimentellen Herangehensweise an den Körpern aus Amerika, sowohl West Coast als auch East Coast, also New York. Auch
Merce Cunningham.
Alle, ich würde sagen, nicht direkt Merce, aber alle, die nach Merce kamen. Also natürlich Merce und Cage, John Cage waren sozusagen so die Anker, aber die Generation danach, also Judson Church und Tricia Brown. Ich glaube, dass ich eigentlich für jedes Stück auch so eine eigene Form suche und hoffentlich auch finde, dass ich auch mit meiner eigenen Sprache manchmal versuche zu brechen, um neue Wege zu gehen, also um auch nicht so in so eine Gewohnheit zu kommen.
Neue Wege, das ist jetzt eine kleine Überleitung, gab es auch 2018. Da haben Sie nämlich zusammen mit dem aufs klassische Ballett fokussierten Schweden Johannes Öhmann die Intendanz des Berliner Staatsballetts übernommen. Öhmann fing faktisch an, Sie stießen später dazu, um den zeitgenössischen Tanz zu ergänzen. Das Ganze hielt nicht sehr lange, unter anderem, weil Johannes Öhmann dann vorzeitig den Vertrag, der eigentlich bis 2024 laufen sollte, bereits zum Ende 2020 gekündigt hat. Damit war auch für Sie das Ende gesetzt, denn die ursprüngliche Idee von der Doppelspitze mit klassischer und zeitgenössischer Orientierung war nicht mehr garantiert. Wie sehr hat Sie das getroffen?
Ja, ich habe zusammen mit Johannes Öhmann sehr, sehr lange in der Vorbereitung, also wir haben mehrere Jahre, weil wir so früh gefragt wurden, in Vorbereitung verbracht, in eine Vision entwickelt, wie der zeitgenössische Tanz und das klassische Ballett zusammen, ja, wie zwei Säulen eigentlich in diesem Ballett stehen können. Wir hatten wirklich eine große Vision, auch wie man innerhalb der Struktur anders agieren kann. Und das war schon eine große Enttäuschung. Und ja, im Nachhinein hat sich jetzt alles für mich revidiert, weil im Januar 2020 hat Johannes Öhmann diese Entscheidung gefällt. Und 2,5 Monate später waren wir im Lockdown und da begann eigentlich ein Stillstand, eine Stagnation. Und das ganze Konzept hat ja eigentlich nur so funktioniert, dass Sascha Wals und Guests sollte weiter funktionieren, unabhängig von mir. Und das hatte ich auch geplant und vorbereitet. Und wir haben ja auch viele Gastspiele und Repertoirestücke. Aber all das ging ja gar nicht mehr. Das heißt, meine Company hat mich eigentlich auch sehr dringend gebraucht dann in dieser Phase. Und im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich jetzt meinen Frieden damit geschlossen. Glaube ich, war das die Entscheidung. Ich habe sie nicht aktiv gefällt, sondern quasi als Reaktion auf den Wettgang meines Partners. Es war schmerzhaft für mich, dass wir das nicht zusammen entschieden hatten, weil wir eigentlich gesagt hatten, wir beginnen zusammen und wir werden auch zusammen gehen. Also deswegen war auch die Konsequenz, dass ich gehen werde. Aber im Nachhinein, glaube ich, ist es so jetzt richtig.
Was ich so auch insgesamt raushöre, ist, dass Sie schon auch sehr lange an Kooperationen festhalten, auch mit bestimmten Personen, auch lange mit den Tänzern zusammenarbeiten. Auch mit Johannes Oemann war langfristig geplant. Und Sie greifen auch immer wieder zurück auf das, was Sie schon haben und bauen das auf. Und Sie kommen auch immer wieder zurück in Ihre Heimatregion, nach Karlsruhe, ins ZKM, hatten Sie eine große Ausstellung mit Installationen, jetzt bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen, die Ihr Mann Jochen Sandig hier als künstlerischer Leiter betreut. Kommen Sie auch wieder als Intendant betreut, kommen Sie auch immer wieder zurück. Wie wichtig ist Ihnen Heimat?
Also ich würde sagen, Berlin ist mein Zuhause und hier ist die Company basiert und hier ist das Arbeitsfeld im Radialsystem. Ja, das ist unser künstlerisches Zuhause und auch unser Lebensmittelpunkt, auf jeden Fall. Ich finde es aber auf jeden Fall spannend und dazu gehört eben auch Ludwigsburg. Es ist auch die Faszination an Räumen, weil es gibt dieses unglaubliche Barockschloss und diesen Barockgarten.
Ein Park.
Dieser Park ist einfach unglaublich und dieses Ludwigsburger Schloss kann sich tatsächlich mit Versailles messen. Das hat mich natürlich auch fasziniert und wird mich auch die nächsten Jahre, denke ich, begleiten, da künstlerisch drauf zu reagieren. Also das letzte Stück war eben eine Auseinandersetzung mit Barock. Also ich habe vor allem Rameau und Purcell bearbeitet. Im Garten und wir haben auch die Kostüme, das sind zeitgenössische Kostüme, es ist eigentlich ein Konzept der Nachhaltigkeit. Wir haben nur schon existierende, aus unserem Fundus bestehende Kostüme bearbeitet, sodass ein Barock-Look entsteht. Also wir haben Barockmuster so entwickelt, dass aus diesen schon 50er, 60er, 70er, 80er Jahre Klamotte ein Barock Kostüm entsteht und das auch die ganze Farbigkeit, die Fröhlichkeit dieses Gartens aufgenommen und haben dann so einen Parcours durch diesen ganzen Garten entwickelt. Und auch da gibt es für mich einfach die Auseinandersetzung jetzt nochmal wieder mit Barock, was ich ja schon auch bei Dido Ineas begonnen habe. Das jetzt nochmal im Außenraum zu untersuchen war sehr spannend, weil es gibt ja unglaubliche Dimensionen. Dieser Garten ist riesig. Man hat irgendwie 10 Meter Abstand zum Publikum, was jetzt unter Corona-Bedingungen eben sehr gut ist. Deswegen haben wir ja auch den Garten ausgewählt und wir haben da In C aufgeführt.
Die Uraufführung war online, die hatte ich gesehen. Und dann eben die bunten Kostüme und jetzt in dem Schlosspark, also im Prinzip wie so ein Blumenmeer, sind ja immer nur Ausschnitte, die man beschreiben kann. Ja, und In C war ja auch wieder noch eine neue Dimension an Stück, es war wieder anders.
Also In C ist während dem zweiten Lockdown entstanden, jetzt schon in 21. Und weil wir nicht im Theater aufführen konnten, haben wir uns entschieden, einen Livestream zu machen. Und das Spannende am Livestream ist eben, dass man zwar kein Live-Publikum leider hat, aber man hat eine unglaubliche Weite. Also wir hatten Zuschauer aus Mexiko, aus Mosambik, aus Korea, aus Amerika, aus Kanada, aus Japan. Natürlich aus Berlin und aus dem europäischen Umland, Italien, Spanien. Also das ist wirklich eine Dimension, die nicht zu vernachlässigen ist. Das Konzept war eine Bearbeitung von Terry Riley In C. Das markiert eigentlich den Beginn der Minimal Music. Und das gibt den Tänzern unglaublich viel Freiheit, während dem Stück Entscheidungen zu fällen. Also man hat 53 Figuren, die man erstmal linear hintereinander tanzt. Aber wie oft man es tanzt hintereinander, also die Wiederholung ist nicht festgelegt und auch die räumliche Konstellation ist nicht festgelegt. Du musst also immer auf deine Partner reagieren und es gibt ein Regelwerk, mit dem die Tänzer umgehen. Und das ist vielleicht das Live Stück, wo ich zum ersten Mal eine Verbindung zwischen Improvisation und Choreografie in der Form vollbracht habe. Also ich bin sehr, sehr glücklich, weil das ein modulares System auch ist. Also zum Beispiel für den Livestream waren wir 10 Tänzer und jetzt in Ludwigsburg waren wir 20 Tänzer. Und man kann es aber auch noch mit 30 Tänzern machen oder es kann wachsen. Es gibt keine Rollen in dem Sinn.
Sie sprühen vor Energie und erzählen und sind so lebendig dabei. Sie haben aber auch mal gesagt, Sie kennen Ihre Grenzen nicht. Sie und Ihr Mann, die ja unglaublich unterwegs auch sind. Das war 2010, meine ich. Da ging es Ihnen nicht so gut.
2008.
2008,
genau. Also nach Romeo und Juliette, was ich an der Pariser Oper inszeniert habe mit dem Ballett und dem Orchester, habe ich einen Zusammenbruch erlitten. Und von dem Punkt an habe ich doch auch viel verändert in der Company. Bis dahin habe ich alle Stücke im Repertoire selbst betreut. Also ich hatte keine Assistenten, die das Repertoire gepflegt haben, sondern ich habe jedes einzelne Stück wieder hochgeholt. Und da habe ich dann begonnen, ein System auch zu entwickeln und zu delegieren und meine Grenzen doch deutlicher festzustecken. Und jetzt ist mein Fokus eben auf der Kreation. Und ich glaube, dass ich jetzt sehr gut mittlerweile meine Grenzen kenne und pflege auch. Und man muss einfach auch lernen, Nein zu sagen. Und das ist auch hart oft. Und gerade in unserem Metier, glaube ich, ist Nein sagen, wird oft auch falsch verstanden, wenn jemand sagt, ja, ich biete dir carte blanche, mach das, das, das und man nicht sofort zugreift, dann hat es durchaus Konsequenzen, aber damit muss man dann auch leben. Und ich glaube auch, dass wir uns auch neu ausrichten müssen jetzt mit Corona. Wir wissen noch gar nicht, wir müssen damit leben und wir müssen uns bereit machen, anders zu arbeiten. Also ich habe ja sehr viel in Kontakt immer gearbeitet. Das war jetzt sehr schwierig und wir konnten eigentlich nur arbeiten, weil wir ein sehr strenges Hygienekonzept verfolgt haben und zweimal die Woche PCR-Tests gemacht haben, haben zusammen im Labor gearbeitet, was auch sehr gut funktioniert hat. Und das, denke ich, werden wir auch so weiterführen. Aber auch, was uns wirklich sehr beschäftigt ist, wie es mit unserer Welt weitergeht. Also wir sind eine Company, die eigentlich auch viel getourt ist und auch mit großen Stücken. Und wir denken, wir können das nicht mehr verantworten in der Form. Wir müssen also eigentlich lokaler arbeiten und eben einen Radius entwickeln, der mit dem Zug zu erreichen ist. Und InSi ist auch eine Antwort darauf, denn ich habe auch aus InSi Tutorials entwickelt, die ich verschicke. Und ich möchte es gerne weitergeben an andere Kompanien, die es vor Ort lernen können, sodass wir nicht immer überall hinreisen müssen, dass wir uns möglicherweise noch lokaler oder sagen wir mal europaweit aufstellen oder sehr dezidiert entscheiden, wenn wir irgendwo hinreisen, dass man viele Anschlussgastspiele zum Beispiel hat, weil dann ist es wiederum nachhaltiger. Aber wenn man zum Beispiel nur ein Gastspiel hat und dann fliegt man irgendwie 12 Stunden und hat eine Aufführung und fliegt wieder zurück, das ist einfach überhaupt nicht zu vertreten mehr. Also da wollen wir wirklich noch radikaler eigentlich entscheiden. Wir haben eigentlich schon 2007 begonnen, uns als Green Company zu entwickeln und haben untersucht, was wir machen können, also wie wir agieren können, wo wir genau ansetzen können. Also es gibt ja viele Orte und es fängt auch mit der Bank an. Ja, jeder kann überprüfen, bei welcher Bank er ist und ob die mit grüner Energie arbeiten oder nicht oder ob die Waffen finanzieren oder nicht und so weiter. Also man kann, denke ich, an vielen Stellen agieren und dieser Aspekt ist mir sehr, sehr wichtig. Und Jochen Sandig, wir führen die Company ja zusammen, hat sein Festival in Ludwigsburg ja auch genannt, ein Festival für die Künste, Demokratie und Nachhaltigkeit. Denn es sind die Themen, die uns zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, am brennendsten interessieren und die auch in der Kunst verhandelt werden müssen.
Das heißt, Nachhaltigkeit und Tanz, das sind Perspektiven für Sascha Walz für die Zukunft.
Ja, zur Nachhaltigkeit gehört natürlich auch, junge Künstler zu fördern und zu unterstützen, Künstlern die Möglichkeit zu geben, mit meiner Company zu arbeiten, neue, junge Künstler zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und auch Künstler, die in schwierigen Situationen sind, zu unterstützen. Also jetzt ist uns sehr, sehr wichtig, auch die belarussische Demokratiebewegung zu unterstützen. Und wir haben mehrere Residenzen auch mit Künstlern aus Belarus, Komponisten, bildende Künstler, die wirklich in einer extremen, schwierigen Situation sind. Und wenn sie überhaupt rauskommen, brauchen sie Unterstützung. Und was wir können, zum Beispiel eine Residenz anbieten, dass sie arbeiten können. Wir hatten eine Komponistin aus Minsk, die hier an der Orgel in der Sophienkirche ein Stück komponiert hat in ihrer Zeit hier in der Residency. Das sind für mich ganz, ganz wichtige Projekte. Oder meine langjährige künstlerische und auch persönliche Freundin mittlerweile, Jasmin Mirey aus Syrien, die Journalistin, die sich für Frauen, geflüchtete Frauen vor allem einsetzt in ihrem Projekt Women for Common Spaces. Das sind für mich wichtige Projekte, die wir unterstützen. Also es geht für mich um den Raum zwischen Kunst, sozialem und gesellschaftlichem Engagement. Da sehe ich die Aufgabe von Sascha Weiss & Guests. Und dazu gehört auch immer, die Räume zu schaffen. Das sieht man an unserer Biografie, Jochen Sannig und ich. Wir haben die Sophiensäle gegründet 1996 mit Aleda Kosmonauten. Wir haben das Radialsystem 2006 gegründet. Das ist immer wichtig. Eine Veränderung von Struktur und von Prozessen geht einher mit den räumlichen Situationen, die räumliche Situation zu schaffen, dass Veränderung stattfinden kann und dass Experimente gemacht werden können.
In einem Satz, Ihr Motto für die Zukunft?
Motto ist so, ich habe nicht nur ein Motto, aber mit Kraft den Wandel weiterbringen und uns als Künstler als ein wichtiges gesellschaftliches Medium zu sehen.